Ich bin Oliver Kelch und ich bin ein Anfänger. Jetzt habe ich mich geoutet. Handicap 54, gebrauchte Schläger in einer gebrauchten Tasche. Ob das alles so gut ist oder ob ich besser neue Schläger holen sollte und mit welchen Schlägern ich überhaupt spielen soll, einen kleinen Crashkurs möchten Sören und ich euch heute geben. Hier bei Eingelocht, der Golf-Podcast. Heute geht's ums Thema Schläger.
Eingelocht. Der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda.
Zum Golfspielen braucht man einen schönen Golfplatz. Man braucht natürlich Golfbälle. Wir haben beim letzten Mal auch gelernt, wenn man ein Turnier spielt, eine Münze und Tee und eine Pitching-Gabel sollte man haben. Aber auf jeden Fall braucht man auch Schläger.
Das ist korrekt. Ohne Schläger wird es schwierig.
Und ich frage mich jetzt gerade, also ich habe in meinem Golfbag, ich glaube, aktuell 6 oder 7 Schläger. Es gibt aber deutlich mehrere und ich habe auch, glaube ich, nicht alle die Schläger, die man eigentlich braucht, um eine ordentliche Runde zu spielen. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Was für unterschiedliche Schläger gibt es?
Es gibt also wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Schläger. Also Schlägerarten und dann unter den Arten als Unterpunkte halt noch unterschiedliche Modelle sozusagen. So, das normale Golfset besteht aus maximal 14 Golfschlägern. Mehr darf man gar nicht dabei haben. Das ist schon mal gut. Da darfst du schon mal spielen.
Danke.
Wir haben da zum Beispiel die sogenannten Hölzer. Ja, das sind die Schläger, die, ich sag mal, die meisten wahrscheinlich kennen, weil das die größten Schläger sind, mit dem größten Schlägerkopf unten dran.
Hat man da auch Driver so?
Zum Beispiel, genau. Der Driver ist das Holz 1. Das ist ein Modell quasi von den Hölzern. Der Begriff Holz ist quasi
irreführend.
Genau, ist irreführend, weil dieser Schläger an sich jetzt nichts mit Holz zu tun hat. Hatte schon, weil früher wurden diese Hölzer aus Holz gebaut.
Ah, okay.
Ja, also dieser Schlägerkopf, womit man den Ball trifft unten, waren aus Holz. Ja, das ist ganz ursprünglich so. Wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, kann man sogar sagen, dass der ganze Golfschläger eigentlich aus Holz war, früher gebaut war. Auch die Eisen hatten Stiele. Wir nennen das beim Golfen ein Schaft. Also das ist der Stiel quasi. Der wurde auch aus Holz gebaut. Aber der Begriff, das ist einfach geblieben, dass wir diese Schläger, um möglichst weit zu schlagen, jetzt habe ich schon vorne weggenommen, Holz nennen. Genau.
Das brauche ich, um abzuschlagen, habe aber bei dem Texas Scramble von Marco gelernt, als ich dann sagte, ja, mit Driver habe ich noch nie gespielt, da sagte er so, ja, da wirst du auch noch ein paar Jahre brauchen, bis du den gut spielen kannst. Dafür musst du erstmal mit dem normalen Eisen gut umgehen können.
Ich sag mal jein. Also ich bin da eher ein Freund, dass man den Driver ruhig frühzeitig schon, nicht nur den Driver, generell die Hölzer, frühzeitig versuchen soll auszuprobieren, weil von in der Tasche verstauben lassen will, wird es nicht besser werden. Deswegen, wenn man jetzt noch keine Sicherheit hat, dann braucht man jetzt nicht unbedingt auf dem Platz spielen, aber auf der Driving Range kann man es auf jeden Fall schon mal ausprobieren. Von daher würde ich sagen, wenn man einen Driver hat oder ein Holz, dann bringt es einfach mal mit und nimmt den auf der Driving Range und versucht mal dagegen zu schlagen. Prinzipiell ist es jetzt kein Hexenwerk. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil dieser Schläger, diese Hölzer von der Bauart die längsten Schläger sind. Nicht nur, wie weit der Ball fliegen soll, sondern auch, dass die Bauart, also dieser Schaft, dieser Stiel, ist am längsten. Das heißt, man steht auch gleichzeitig am weitesten vom Ball weg. Und das macht die Sache besonders schwierig oder schwieriger. Was noch dazu kommt, ist im Grunde genommen, dass alle diese Schläger, die wir beim Golfen haben, einen gewissen Loft haben. Loft ist der Winkel, der auf der Schlagfläche ist. Womit wir den Ball treffen wollen. Und dieser Loft ist dafür da, um den Ball in die Luft zu schlagen. Ja, das geht darum, wie schnell steigt der Ball in die Luft. Und wenn ich einen Schläger habe mit sehr viel Loft, dann ist es erstmal leichter, den Ball in die Luft zu bekommen, logischerweise. Wenn ich jetzt einen Schläger habe mit sehr wenig Loft, wird es umso schwieriger. Und diese Driver, diese Hölzer, sind dafür gedacht, um möglichst weit zu schlagen. Und um möglichst weit zu schlagen, habe ich von der Bauart her erstmal möglichst wenig Loft. Und das macht die Sache bei den Hölzern nochmal schwieriger. Du sagtest ja gerade auch schon, so ein Driver vom Abschlag. Der Driver, richtig, dieses Holz 1 wird eigentlich ausschließlich vom Abschlag spielt, weil wir beim Abschlag ein Tee, also eine Erhöhung, benutzen dürfen, wo wir den Ball drauflegen. Und das ist bei einem Driver, bei einem Holz 1, ja, notwendig. Mhm. Bei den sogenannten Fairway-Hölzern ist es so, deswegen kommt der Begriff Fairway-Holz auf, dass wir die theoretisch auch vom Boden schlagen können. Dafür brauchen wir kein Tee. Ja, und das macht die Sache dann ein bisschen leichter, weil die dann auch wieder unterschiedliche Winkel haben.
Aber üben, um nochmal ganz an den Anfang zu kommen, üben tut man, oder die Platzreife macht man ja nicht mit dem Driver oder mit dem Holz, die macht man mit einem Eisen.
Bei mir ja.
Bei dir
ja. Da gibt es mit Sicherheit auch andere Vorgehensweisen, die sagen Holz, aber ich bin eher ein Freund davon, kann man jetzt, glaube ich, denken darüber, wie man möchte, wo ich den Schwung mit dem Eisen am Anfang zeige und erkläre und ich erstmal eine gewisse Sicherheit beim Eisen haben möchte, damit es dann beim Holz leichter umzusetzen ist, genau.
Aber dann erklär jetzt nochmal, was ist denn ein Eisen? Und da gibt es ja auch unterschiedliche Zahlen. Eisen 3, 4, 5, 7.
Genau, diese Zahlen haben wir nicht nur bei den Eisen, die haben wir auch bei den Hölzern. Also Holz 1 haben wir ja gerade schon gesagt. Dann gibt es häufig in Golfbags noch Holz 3, Holz 5, Holz 7 vielleicht noch. Und genau das gibt es auch bei den Eisen. Bei den Eisen haben wir aber häufig nicht diese Zwischenlücken, wie ich es jetzt gerade bei den Hölzern genannt habe, sondern so ein Eisen-Set besteht meistens aus einem Eisen 6 bis zum sogenannten Sandwich. Jetzt kann man sagen, was ist das denn? Wir haben jetzt zum Beispiel das Eisen 6, dann das Eisen 7, 8, 9, da kommt das Pitching Wedge und danach das Sandwich. Und diese, wie ich es gerade am Anfang schon beschrieben habe, haben alle unterschiedliche Winkel und unterschiedliche Längen des Schlägers. Und das ist der Grund, warum ich damit oder warum die Spieler damit auch dann unterschiedlich weit schlagen. Also das Eisen 6, je kleiner die Zahl ist, die unten drunter steht, desto länger wird der Schläger wieder, desto geringer ist aber die Schlagflächenneigung, also der Loft, der sogenannte Loft auf den Schläger. Und das verursacht dann einen flacheren Start, aber insgesamt einen längeren Ballflug, wenn man ihn dann ideal trifft. Also das, was man sich da wirklich merken kann, je kleiner die Zahl, die unten drunter steht, desto flacher startet der Ball weiter. Je größer die Zahl, desto steiler startet der Ball nach dem Treffen und desto kürzer fliegt er dann.
Also würde ich dann rein theoretisch als Anfänger hier, Jammertal, sind wir ja T1, da schlage ich mal mit Eisen 7 ab. Rein theoretisch könnte ich ja auch mal eine 5 versuchen, dann würde ich doch weiterkommen.
Genau. Es ist aber, wie ich es gerade auch mit den Hölzern erklärt habe, auch bei den Eisen, je länger der Schläger wird, ja, je weniger Winkel du hast, desto schwieriger wird es erstmal, den Ball vernünftig zu treffen. Ja, ja. Ja, gut zu treffen. Deswegen, ja, nehmen die meisten da, wie du auch, ein Eisen 7, weil das
noch. Immer, so beim Arschlock immer eine 7.
Genau.
Ja, weil ich mich noch nicht irgendwie, außer bei T9, da habe ich mich irgendwie, glaube ich, mal an so ein Eisen 5 gewagt, aber dann auch nicht feste geschlagen, weil dann.
Wahrscheinlich in die andere Richtung, weil Eisen 5 wird ja noch weiter.
Ach nee, höher.
Genau,
höher.
Weil ein Eisen 9 oder Eisen sowas. 9,
genau,
Eisen
genau. 9.
Das Ziel ist es beim Golfen, im Grunde genommen dann irgendwann zu wissen, wie weit du mit welchem Schläger spielst. Dass du wirklich im Kopf so eine Lenktabelle hast, im Grunde genommen, wo du sagst, okay, ich weiß jetzt, die Fahne steht noch knapp 100 Meter oder, ja, ich sag einfach mal 100 Meter entfernt. Mhm. Und für 100 Meter brauche ich den Schläger XY, das Eisen XY. Und das ist das Ziel, was jeder Spieler oder Spielerin hat, dann den richtigen Schläger auswählen zu können. Weil diese Massen an Schläger, die wir dabei haben, die haben ja auch einen Sinn und Zweck, damit wir einfach möglichst präzise spielen.
Ja.
Man kann schon sagen, ich erkläre das immer bei mir so, oder wenn ich dann auch im Kurs bin, wenn ich jetzt sage, ich schlage mit dem 9er Eisen beispielsweise 120 Meter, dann weiß ich, dass Eisen 8, also die nächst kleinere Zahl, die dann kommt, sollte im Idealfall so circa 130, 135 Meter fliegen. Es sollten, oder es liegen häufig so 10 bis 15 Meter zwischen den einzelnen Schlägern. Und damit ist es dann das Ziel, dass ich dann durch diese unterschiedlichen Schläger versuche, den Ball möglichst präzise dann an meinen gewünschten Ort zu schlagen, wo ich gerne hinschlagen wollen würde.
Ein gewünschter Ort wäre zum Beispiel vor dem Bunker oder dahinter. Was mache ich und was für einen Schläger nehme ich, wenn er im Bunker gelandet ist?
Genau, im Bunker, ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, ist das sogenannte Sandwich. Nicht zu verwechseln mit dem Sandwich, das, was wir essen. Das Sandwich ist einer der Schläger, die fast am meisten Neigungswinkel unten auf der Schlagfläche hat. Wir sprechen davon 55, 56, 57, 58 Grad, so um den Dreh. je mehr Winkel du natürlich dann hast, desto leichter ist es dann aus den tiefen Bunkern rauszuschlagen, weil wir wollen ja möglichst schnell den Ball zum Fliegen bekommen, damit der Stein nach oben fliegt, um dann über diese Bunkerkanten drüber hinauszukommen.
Es ist aber echt schwer. Also ich habe das jetzt ja auch wieder gehabt, da ist er dann im Bunker gelandet und ich habe da auch ein Sandwich genommen. Den ersten habe ich daneben gehauen und den zweiten habe ich dann offensichtlich nicht schnell genug getroffen. Der landete nämlich dann am Rand des Bunkers und ist wieder reingeplumpst. Hast du da so einen Tipp, den du mir geben kannst?
Also generell ist es erstmal wichtig bei den Bunkerschlägen, übt die bitte genauso wie die anderen Schläge auf der Driving Range. Also ich war jetzt schon in einigen Clubs tätig und habe auch mit Sicherheit der einen oder anderen Schüler schon gehabt. Ganz wenige gehen genauso regelmäßig in den Bunker und versuchen, die Bunkerschläge zu üben.
Und da schreibe ich dir jetzt sofort, was mich angeht.
Deswegen ist es halt so, dass für die meisten die Bunkerschläge so schwierig sind. Aber wenn man da einmal eine Idee hat, wie man diesen Bunkerschlag spielen kann, und da gibt es halt verschiedene Varianten, und das dann auch ein bisschen geübt hat, dann hat man schon mal eine Grundsicherheit, um aus diesem Bunker rauszukommen. Mhm. Und das ist erstmal so von vorne weg. Dann ist es ganz wichtig, um das jetzt mal nur kurz anzusprechen, ihr müsst beim Bunkerschlag, nicht so wie bei allen anderen Schlägen, den Sand treffen, der quasi unter dem Ball liegt. Man sagt beim Bunkerschlag, dass man sogar 1-2 Zentimeter vor dem Ball wirklich in den Sand reinschlagen soll, beziehungsweise den Sand streifen soll, sodass man eher versucht, den Sand mit rauszuschlagen oder unter dem Ball herzugleiten, als dass ich wirklich versuche, mit der Schlagfläche den Ball zu treffen. Deswegen so ein Bunkerschlag heißt auch Dämpfungsbunkerschlag, weil wir in den Sand reinschlagen und die Geschwindigkeit des Schlags an sich dadurch so gedämpft wird, dass diese Kraftübertragung, die wir durch den vollen Schwung haben, gar nicht auf den Ball übertragen wird. Deswegen, wo viele immer Angst haben, ist, dass wir an so einem Grün diesen Bunker haben, den grünen Bunker, die Fahne steht 5 Meter von uns entfernt und man sagt dann, mach mal einen vollen Schlag, also einen vollen Bunkerschlag. Und die meisten sagen, ja, aber dann schlage ich viel zu weit. Nee, durch diesen Sandkontakt wird der Schläger so gebremst und durch den Steinwinkel geht der Ball mehr in die Luft, als dass er dann wirklich weit geht. Man muss sich halt beim Bunkerschlag auch wirklich trauen. Hm. Nicht zu vorsichtig, sondern wirklich trauen, den Sand zu treffen und schön durchzuziehen, dass man dann aus dem Sandhindernis rauskommt. Natürlich gibt es da dann auch noch technische Merkmale, die wir beachten sollten. Aber das ist wieder eine Folge, glaube ich.
Da kann man dich auch mal drauf ansprechen.
Da kann man mich drauf ansprechen, genau. Und das kann man, glaube ich, in einer einzelnen Folge dann auch mal genauer erklären. Mhm. Vielleicht mit einem kleinen Video dann über YouTube auch, dass man da mal so grob weiß, wie der Schwung aussehen kann.
So, wenn ich jetzt den richtigen Schläger gewählt habe und ich lande vor dem Bunker und direkt hinter dem Bunker ist unser Grün. Welchen Schläger nehme ich dann?
Sobald man auf dem Grün ist, wird der Putter genommen. Ja, also der Schläger, womit wir den Ball ins Loch schlagen, weil dieser Schläger hat so gut wie keinen Winkel mehr, 1-2 Grad vielleicht noch, weil bei dem Putten der Ball einfach nicht mehr in die Luft geschlagen werden soll, sondern der soll wirklich ganz ordentlich über die ganz kurz gemähte Fläche laufen, also rollen, um dann ins Loch reinzufallen. Genau, und der beim Putter, da gibt es halt zig verschiedene Designs, die dann aber auch, fehlerverzeihend sozusagen sind. Das heißt, je nachdem, wie die Gewichte verteilt sind, ist es dann bei dem einen oder anderen Putter einfacher zu spielen oder halt dann auch ein bisschen schwieriger. Das muss man wirklich dann mal vor Ort auch ausprobiert haben, um zu gucken, was zu einem wirklich passt. Hm.
Ich habe es am Samstag gehört, so Schläger, wo so Linien drin sind, die sollen angeblich demnächst verboten werden. Die so die Richtung angeben oder ist das Quatsch, was ich da gehört habe?
Nee, das ist klar. Also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Der Marco, mit dem du gespielt hast, der hat den stehenden Putter. Der
steht ja von alleine. Genau, hingestellt.
Genau. Und der wird ab 2025, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wird diese Funktion verboten sein, dass man den Schläger hinstellt, dahinter geht, den nochmal ausrichten kann, also zeigt die Linie jetzt wirklich zum Ziel und sich dann an den Ball begibt und dann den Schlag spielt. Generell, meines Wissens nach, ist der Schläger so nicht verboten. Es darf nur diese Funktion quasi nicht genutzt werden. Okay. Du kannst ihn in die Hand nehmen, dich ganz normal hinstellen und putten. Das darfst du alles noch machen. Aber du darfst nicht mehr den Schläger vor dir positionieren, ausrichten, dann nochmal seitlich hingehen und den Schlag spielen.
Okay, weil du sonst einen Vorteil dem Mitspieler.
Genau.
So, und dann gibt es ja auch noch das Chippen.
Chippen ist wieder eine Schlagvariante. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Schläger an sich. Chippen ist ja die Variante vor dem Putten, würde ich fast sagen. Das heißt, wir versuchen, den Ball aufs Grün zu spielen und den Ball so nah wie möglich an die Fahne zu bekommen, damit er dann mit möglichst wenig Putts eingelocht werden kann.
Und da ist das ja auch wieder ein Schläger, wo vorne es möglichst steil ist. Man muss auch durchaus kräftig schlagen und dann aber außen nicht auf dem Handgelenk.
Ja, also prinzipiell ist es so, dass wir beim Chippen
wirklich lernen hier auch noch was.
verschiedene Schläger zur Auswahl haben. Das kommt dann so ein bisschen drauf an, was möchte ich erzeugen. Und das, was du zum Schluss dann gesagt hast, ja, es ist prinzipiell so, dass wir schon versuchen, beim Chippen die Handgelenke möglichst gerade zu lassen, dass wir nicht versuchen, den irgendwie hochzuheben. Aber ich glaube, das ist eine Variante, also ein Thema, was wir dann nochmal genauer in einer anderen Folge mit der Erklärung der verschiedenen Schläge nochmal ansprechen. Genau.
Haben wir irgendwelche Schläger jetzt vergessen?
Wir haben noch das, was es noch gar nicht so lange auf dem Markt gibt, die sogenannten Hybride. Hybride ist eine Mischung aus dem Holz und aus dem Eisen. Die haben vom Schlägerkopf unten, sieht das eher aus wie ein Holz, also grob wie ein Holz. Die Schlägerlänge ist kürzer als ein Holz. Das soll so ein bisschen die langen Eisen ersetzen. Also so ein Eisen 5, 4, 3, 2 vielleicht sogar 1. Weil das immer schwieriger wird zu spielen, gut zu treffen. Und dafür wurden dann diese sogenannten Hybride gebaut, dass durch den etwas kürzeren Schaft im Vergleich zu einem Holz, aber durch den etwas größeren Schlägerkopf unten es insgesamt ein bisschen leichter ist, beziehungsweise es fehlerverzeihender wird, den Ball zu treffen. Und dafür sind diese sogenannten Hybride gebaut. Prinzipiell würde ich immer empfehlen, wenn man überlegt, sich ein neues Schlägerset zu kaufen, geht zu eurem Pro in eurem Golfclub, geht zu einem gut ausgestatteten Golfgeschäft, wo wirklich Fachleute sind, dann kann man ein sogenanntes Fitting machen. Also da wirst du wirklich dann ausgemessen, du kannst die Schläger Probe schlagen, um auch wirklich zu gucken, passt das oder passt das nicht. Weil da gibt es so viele verschiedene Parameter, die da kontrolliert werden müssen. Das kann man so grob gar nicht sagen, weil ich werde ganz oft angesprochen, ist ein Herrenschläger für mich das Richtige? Ja, prinzipiell kann das passen und wird es vielleicht auch passen, aber ich muss ja darauf achten, wie lang sind diese Schläger. Die können alle angepasst werden auf deine Körpergröße. Nicht nur die Körpergröße, ist auch die Armlänge, die dann kontrolliert wird, aber generell auch der gesamte Schwung, der dann kontrolliert wird. Das sind so wirklich ein paar Sachen. Wenn man einmal Geld in die Hand nimmt, dann sollte man wirklich gucken, was ist das Richtige und passt der Schläger dann auch zu mir. Und dann sollte man da wirklich die Schläger anpassen lassen. Also zum Beispiel Herren- und Damenschläger. Da gibt es ja auch wirklich Unterschiede. Die Damenschläger sind vom Haus aus schon mal ein bisschen kürzer als die Herrenschläger. Sind vom Stiel, vom Schaft auch ein bisschen leichter gebaut als die Herrenschläger. Damit die für Frauen einfacher zu bedienen sind. Mhm. Genau, also das ist halt so mal, um zu verstehen, warum kann jetzt nicht jeder den gleichen Schläger spielen, weil doch alle unterschiedlich groß sind, ja, und unterschiedliche Armlänge haben, Körpergröße und alles.
Aber du würdest jetzt nicht sofort dem Anfänger sagen, kauft euch ein komplett neues Set, weil das sind ja einige Hunderte, geht ja bis in die Tausende.
Ja.
Erstmal da mit einem, ich sag mal, so einem gebrauchten Set oder so anfangen. Wann sollte man denn dann umswitchen? Gibt es da irgendwie so eine Maßregel nach einem Jahr, nach zwei Jahren oder nach, keine Ahnung, 30 Turnieren?
Da gibt es meiner Meinung nach keine Regel, aber du sagst schon richtig. Ich bin auch wirklich ein Freund davon, zu sagen, am Anfang erstmal ein Einsteiger-Set zum Beispiel, was jetzt natürlich deutlich günstiger ist. Aber das reicht für den Anfang erstmal aus. Der Schwung entwickelt sich ja auch zum gewissen Maß. Von daher muss man jetzt wirklich, wenn man aus der Platzreife kommt, nicht sofort ein nagelneues Set kaufen. Kann man, ist jetzt auch nicht verkehrt. Angepasste Schläger sind immer gut und helfen immer. Ja, also von daher, wenn man da das nötige Kleingeld ausgeben möchte, vollkommen legitim, dann auch von Anfang an schon ein angepasstes Set zu kaufen.
Ich könnte aber auch hingehen und einfach peu à peu, oder ist das verkehrt?
Das würde ich nicht machen, nee? Okay. Weil es kommt darauf an, wie schnell du diese Schläger dann hintereinander kaufst. Ja, weil die Schlägerhersteller, die Schlägerindustrie, kann man ja sagen, die sind ja auch nicht ganz blöd. Das ist so, die bringen, ich sag mal, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre neue Modelle raus, die dann schon mal zum optisch nicht zueinander passen, die auch von der Herstellung beziehungsweise vom Gefühl, wenn man den Ball trifft, vielleicht anders sind, die aber theoretisch auch andere Winkel, andere sogenannte Lofts haben kann, die auch gegebenenfalls unterschiedliche Schlägerlänge haben kann. Das muss nicht unbedingt sein. Aber also ich finde immer, dass diese Eisensets, die müssen zusammenpassen. Also wenn man sich einmal für ein Eisenset entscheidet, dann würde ich wirklich einmal alles da zusammen kaufen, die Eisen, unabhängig von den Hölzern, die man dann nehmen kann, oder auch unabhängig vom Putter.
Also das
aber genau, das würde gehen. Okay. Aber so ein Eisenset würde ich wirklich zusammenhängend kaufen.
Okay.
Ja.
Mensch, hören, eine Menge über Schläger jetzt gelernt. Und das Ganze in knapp 25 Minuten.
Tja.
Ich danke dir.
Danke dir auch nicht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de